Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Musikwinkel Podcast. Heute kommt die zweite Folge mit Antonia Köble und der Reise in das brasilianische Pantanal. Eingangs geht es besonders um die Auswirkungen der klimatischen Veränderungen auf die Region, die Menschen, den Musikinstrumentenbau und die Musikkultur. Wir sprechen darüber, wie sich selbst in dieser Region der Musikinstrumentenbau an veränderte Randbedingungen hinsichtlich des Materials anpassen muss. Selbst hier findet die Suche nach alternativen Hölzern statt. Abschließend gibt es noch eine kleine Hörprobe der Viola de Cocho. Viel Spaß!
Das heißt, es gibt zwar immer mal wieder auch den Einsatz von Löschflugzeugen, aber das ist nicht die Regel. Und bis die tatsächlich eingesetzt werden, hatte ich den Eindruck, dauert das oft auch sehr lange. Und bis dahin hat sich das Feuer dann je nachdem auch schon sehr schnell ausgebreitet, gerade weil eben die Region schon sehr trocken ist und sehr viel brennbares Material dadurch vorhanden.
Ja, ist das Pantanal, ist das eine Region, oder wie hast du das erlebt? Das ist eine Region, die politisch in Brasilien da unterstützt wird oder eher so ein bisschen, weil es wahrscheinlich relativ weit weg und abgeschieden ist, eher so ein bisschen ja, vernachlässigt wird, vorsichtig gesagt?
Also mein persönlicher Eindruck war, dass sich erstmal sehr lange nichts getan hat. Also man hat von der Stadt, von Corumbá aus, beobachten können, wie sich wirklich seit dem 1. Juni die Feuer ausgebreitet haben. Und ich konnte aber in den ersten Tagen und Wochen erstmal beispielsweise nicht beobachten, dass sich da irgendwo ein Löschflugzeug oder ein Löschhubschrauber bewegen würde. Und erst als dann gegen Ende Juni ein Feiertag in Sicht kam, nämlich der Tag des heiligen Johannes, São João auf Portugiesisch, der da sehr groß gefeiert wird. Und dieses Fest ist in Corumbá und in Ladadio auch zum immateriellen Kulturerbe erklärt worden. Das heißt, die Medien haben in dieser Zeit einen Blick auf diese zwei Städte. Und was passiert ist, ist, dass genau zu diesem Zeitpunkt dieses Festes dieser zweite Waldbrand, von dem ich erzählt habe, aus Ladadio in Richtung Corumbá gezogen ist. Und man konnte den dann von dem Flussufer, an dem das Fest gefeiert wurde, auf der anderen Seite des Flussufers sehen. Das heißt, das Einzige, was Stadt und diesen Brand voneinander getrennt hat, war der Rio Paraguay. Und da ging ein Foto durch die Medien. Eine Person hat sich in einen höheren Bereich der Stadt gestellt und hat von oben fotografiert, wie man das Festivalgelände sieht mit der Bühne und den feiernden Menschen und auf der gegenüberliegenden Seite den Waldbrand. Und dieses Feuer ging durch die Medien, also erst durch Instagram, aber dann eben auch durch verschiedene Zeitungen und so weiter. Ich hatte den Eindruck, dass ab dann sich was getan hat. Also als dieser Aufschrei ja sozusagen kam, wie kann das sein, dass die Menschen dort feiern und gleichzeitig das Pantanal brennt? Dann kam Bewegung in die Sache. Am nächsten Tag waren sofort Löschhubschrauber da. Also das war schon bemerkenswert, sage ich mal, dass es diesen Aufschrei gebraucht hat, damit am nächsten Tag sofort gelöscht wird, um das wiederum auch in den Medien zu verbreiten. Wir sind jetzt hier am Löschen. Und dann hat sich tatsächlich auch die nationale Regierung darum gekümmert. Also der Präsident hat dann das Pantanal auch besucht und auch die Umweltministerin waren beide vor Ort. Und ab da kam deutlich mehr Bewegung in die ganze Sache.
Hast du jetzt aus den letzten Jahren, aus diesen Unterschieden heraus irgendwas, irgendeine Auswirkung auf dieses Musikökosystem, wie du es nennst, festgestellt?
Ja, tatsächlich, gerade in Bezug auf den Instrumentenbau sehr stark. Also in meiner Doktorarbeit untersuche ich die Auswirkungen von des Klimawandels eigentlich auf die ganze Musikkultur. Und da gibt es Bereiche, in denen ich sozusagen mehr Auswirkungen gefunden habe und andere Bereiche, in denen ich weniger Auswirkungen gefunden habe. Aber gerade beim Instrumentenbau habe ich sehr viele Auswirkungen beobachtet. Also wegen dieser Situation im letzten Jahr habe ich mich dann auch dafür entschieden, jetzt in Bezug auf den Klimawandel drei Aspekte mir näher anzuschauen, und zwar eben einmal die Dürre und infolge der Dürre die Flächenbrände und infolge der Flächenbrände die Rauchbelastung, die dort wirklich über mehrere Monate geherrscht hat. Und diese drei Aspekte schaue ich mir genauer an und schaue dann eben auch, wie wirken sich diese drei Aspekte auf den Instrumentenbau aus. Und da können wir, also wenn wir jetzt uns zum Beispiel die Dürre erstmal anschauen, also ich hatte ja schon erwähnt, dass die relative Luftfeuchtigkeit einfach sehr, sehr trocken geworden war. Und allein das hat schon verschiedene Auswirkungen. Also beispielsweise trocknen die Hölzer dort sehr, sehr schnell aus im Vergleich zu vorher mit einer höheren Luftfeuchtigkeit. Und ich hatte ja erklärt, dass die Viola di Corso ist eine Trogviola. Das heißt, man hüllt sie, man könnte sagen, mit Hammer und Meißel sozusagen aus, um diesen Trog herzustellen. Und dabei entsteht sehr viel Druck auf das Holz. Also bei jedem Schlag mit dem Hammer ist das Holz natürlich sehr viel Kraft ausgesetzt. Und solange das Holz noch recht feucht und weich ist, funktioniert das ganz gut. Aber jetzt erleben die Instrumentenbauer, die ich dort besucht habe, dass eben die Hölzer sehr, sehr schnell austrocknen und dadurch sehr leicht brechen. Also sie bekommen Risse oder es brechen wirklich komplette Teile auseinander. Und das ist natürlich erstmal ein großer Verlust, wenn man dann sagen würde, ja, okay, dieses Instrument ist nicht mehr komplett, jetzt muss ich es wegwerfen. Das wäre ein riesiger Verlust an Materialien. Und gleichzeitig ist es ja aber auch so, dass durch die Dürre und auch durch die Feuer auch die Biodiversität sehr gelitten hat. Also es gibt nicht mehr so viele Hölzer und die Region steht auch unter Schutz. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach irgendwie hingehen und irgendeinen Baum fällen nach Lust und Laune, sage ich mal. Das heißt, den InstrumentenbauerInnen stehen nicht so viele Hölzer zur Verfügung und sie versuchen möglichst die Materialien zu nutzen, die sie haben. Das heißt, wenn dann Holz zerbricht durch die starke Dürre, versuchen sie das zu kleben. Und auch mit diesen, ich sag mal, Verletzungen, mit diesen Rissen im Holz umzugehen. Also sie setzen dann manchmal ein anderes Holz ein, um deutlich zu machen, dass da was gebrochen ist und was ausgesetzt wurde und eine Stelle ersetzt werden musste. Manchmal arbeiten sie aber auch zum Beispiel mit so Art Holzintarsien, also dass sie dadurch verstecken, was kaputt gegangen ist oder so Schnitzereien ins Holz reinmachen. Das waren alles Dinge, die ich beobachtet habe, die ich 2017 so nicht gesehen hatte. Dann versuchen sie auch, das Holz einfach vorab schon sehr feucht zu halten, damit es gar nicht erst zu solchen Brüchen kommt. Und da, also ich war vor allem bei einer Instrumentenbauerfamilie von dem Curuedo Sebastião de Sousa Brandão. Und er baut Instrumente zusammen mit zwei Enkeln und einer Enkelin. Die sind jetzt dazu übergegangen, das Holz vorab zum Beispiel in einen großen Bottich mit Wasser einzutauchen, sodass sich das Holz schon mal mit viel Feuchtigkeit vollzieht, bevor sie es bearbeiten. Oder wenn sie den Arbeitsprozess unterbrechen müssen, weil oft ist dieser Trog eben nicht innerhalb von einem Arbeitstag fertiggestellt. Und wenn sie das dann unterbrechen müssen, dann legen sie zum Beispiel Holzspäne in den ausgehöhlten Teil oder graben tatsächlich das ganze Holz in Erde ein oder auch in so Kompost, damit eben das Holz dann nicht so schnell Feuchtigkeit verliert, wie wenn es einfach der Sonne und der Trockenheit ausgesetzt wäre.
Vielleicht hast du es zwischendurch schon gesagt. Weißt du, welches Holz das ist, also welcher Baum da verwendet wird?
Also ursprünglich wurden vor allem drei Hölzer benutzt. Das eine heißt Shimbuwa, Also ich kenne vor allem die Begriffe, die dort in der Region benutzt werden, aber ich habe auch mal die biologischen Bezeichnungen rausgesucht bei den Hölzern, wo ich schon eindeutig weiß, welche das sind. Also ein Baum heißt Shimbuwa. Im Englischen kennt man den als Pacada Earpod Tree, also sozusagen der Pacada-Kopfhörerbaum, weil die Früchte von diesem Holz aussehen wie so kleine Kopfhörerchen. Also die biologische lateinische Bezeichnung wäre Enterolobium contorticiliquum. Und das ist ein Holz, das hat in der Mitte einen dunklen Kern und nach außen hin ist es hell. Das heißt, die Violas, die daraus gebaut werden, die changieren auch zwischen dieser hellen und der dunklen Farbe. Und ein weiteres Holz, was oft benutzt wird, das wird im Pantanal als Sara oder auch Saragileci bezeichnet. Und das ist vermutlich, aber ganz sicher, also ich habe zwei Möglichkeiten gefunden, welcher Baum das sein könnte. In der lateinischen Bezeichnung entweder der Sapium obovatum oder der Sapium hematospermum. Und was für dieses Holz typisch ist, ist, dass es zum einen, es ist ganz, ganz hell, fast weiß. Es ist sehr weich und leicht und es wächst direkt am Wasser, also zum Beispiel in so überschwemmten Wäldern. Und das Holz bildet so eine weiße Milch sozusagen und deswegen hat es diesen Beinamen Dileci, also von der Milch. Und da ist aber jetzt eben auch der Punkt, dass weil es ein Holz ist, was eigentlich direkt am oder im Wasser wächst, gehen die Bestände sehr stark zurück. Also dieses Holz wird kaum, zumindest im städtischen Bereich, kaum noch benutzt, weil es dort einfach nicht direkt zu finden ist. Und was auch noch sehr viel benutzt wird, ist der Zedernbaum, also auf Portugiesisch Cedro. Und was jetzt die Instrumentenbauer machen, gerade weil eben die Biodiversität so eingeschränkt ist und sie aber auch zum Beispiel jetzt nicht nur mit zwei Hölzern arbeiten wollen, weil dann würde das ja, ich sag mal, die Bestände von diesen zwei Hölzern je nachdem noch mehr beeinträchtigen. Deswegen experimentiert diese Instrumentenbaufamilie von Sebastião de Sousa Brandão schon seit ein paar Jahren damit, welche anderen Möglichkeiten es gibt, also ob auch andere Hölzer in Frage kommen. Und jetzt gerade durch diese Trockenheit immer mehr, weil sie natürlich auch wissen möchten, welche Eigenschaften haben vielleicht andere Hölzer, die in der Trockenheit vielleicht besser zu bearbeiten sind als jetzt zum Beispiel die Shimbuwa. Da haben sie mir gesagt, dass sich vor allem drei Alternativen gut angeboten haben. Und zwar einmal die Siriguela, also die Pflaume. Ein Baum, der heißt Acaia, bei dem habe ich leider noch nicht ganz genau rausgefunden, wie der auf Deutsch oder Englisch heißen würde, beziehungsweise welcher Baum ganz genau damit gemeint ist. Und der Ma Mangobaum, also meine Viola, die ich damals bekommen habe, ist aus Mangoholz gefertigt. Und diese drei Sorten, also Pflaume, Acaia und Mango, kommen aber aus der gleichen biologischen Familie. Also so viel weiß ich schon mal. Und zwar gehören die zu den Sumach- bzw. Cashew-Gewächsen. Und das könnte auch dafür sprechen, warum die so ähnliche Eigenschaften haben und sich alle drei recht gut als Alternative eignen.
Ja, weißt du nach welchen Eigenschaften die Musikinstrumentenbauer da besonders suchen bei den Bäumen?
Also, was Saragileci und Shimbuwa eben gemeinsam hatten, war, dass sie beide sehr leicht sind und sehr weich. Und was auch noch eine Eigenschaft war, ist, oder ja, eine Parallele ist, dass gerade Shimbuwa, aber ich glaube auch Saragileci, beide zum Kanubau in der Region traditionellerweise benutzt wurden. Eben weil sie so weich sind, haben sie eben auch gute Schwimmeigenschaften und die Kanus in der Region werden auch aus so einer Art Riesentrog gefertigt. Also das sind Einbaumkanus, die eben auch aus einem großen Stamm hergestellt werden, der dann ausgehöhlt wird. Und ich glaube, deswegen war da eben auch traditionell sozusagen das naheliegend, die Viola, die ähnlich gebaut wird, aus dem gleichen Material zu machen. Tatsächlich, jetzt bei den alternativen Hölzern kann ich nicht von allen behaupten, dass die gleichen Eigenschaften haben. Es ist eher so, dass die sogar deutlich härter und schwerer sind als Shimbuwa und Leci di Sara. Aber ich glaube, es ist zum einen eben Holz, das vorhanden ist. Also, weil es ist ja immer auch die Frage, an welches
Ja.
Holz kommen die Instrumentenbauer überhaupt dran. Dass jetzt bei diesen Versuchen, sage ich mal, nicht so leicht gebrochen ist und am Ende dann eben auch gute Klangeigenschaften hatte.
Kann mir auch gut vorstellen, dass es gerade mit den, wie du das sagst, mit den weichen Hölzern oder denen fehlt ja letztendlich ein bisschen wahrscheinlich Dichte und Härte. Sicherlich beim Aushöhlen ist es auch einfach unheimlich von Vorteil, genauso auch wie für den Kanubau, dass das nicht ochsenschwer geht, sondern dass das einfach das leichter von der Hand geht. Und wenn das Material weicher ist, kann ich es auch viel besser bearbeiten an der Stelle, ne?
Genau, und da ist eben auch wieder die Schwierigkeit, wenn das dann trocken wird, wird es mit jedem Tag umso schwieriger, das zu bearbeiten. Und dann wird das eben auch richtig anstrengend.
Ja. Ja, hast du noch andere Erkenntnisse, die du in deiner Zeit in Brasilien gewonnen hast?
Ja, also tatsächlich, wenn man sich jetzt zum Beispiel den Aspekt Feuer anschaut, dann ist es auch so, dass wenn man jetzt Instrumentenbau nicht nur insofern sieht, so wie werden eigentlich die Instrumente selber gebaut, sondern auch wie ist eigentlich das Leben und der Alltag der InstrumentenbauerInnen, dann ist es so, dass das Feuer gerade auch den Alltag von in ländlichen Gebieten lebenden Curuduedos beeinträchtigt. Also zum Beispiel hatte ich ja dieses Fest des heiligen Johannes erwähnt. Und das war für mich insofern wichtig, weil es das Fest ist, wo die Curuduedos groß auftreten. Also wo diese Kultur wirklich noch im Stadtbild auch sichtbar ist. Zum Beispiel war war der Hafen geschmückt mit riesigen Violas de Corcho, die dann da im Stadtbild aufgestellt wurden. Und es gab aber einzelne Curuduedos, die dann nicht anreisen konnten zu diesem Fest. Also normalerweise ist das für die Curuduedos auch ein großes Treffen, sage ich mal, einmal im Jahr. Und es gab einzelne, die nicht anreisen konnten, wegen den Feuern. Also weil diese Flächenbrände einfach so nah an ihre Häuser oder an ihr Eigentum gekommen sind, dass sie gesagt haben, ich kann jetzt mein Zuhause gerade nicht verlassen, weil ich muss gucken, dass das Feuer nicht auf mein Haus übergreift. Das ist in dem Moment einfach gerade wichtiger. Das heißt, es kann eben auch, je nachdem, wo die InstrumentenbauerInnen leben, direkt auch den Alltag beeinträchtigen oder auch die eigene Sicherheit. Es geht ja nicht nur um das Zuhause, sondern auch wirklich um die Sicherheit des Lebens dieser Personen. Also dasselbe gilt eben auch für die Rauchbelastung. Die Rauchbelastung war, wie gesagt, ja über mehrere Monate sehr stark und man hat es in der Stadt gemerkt, aber für die ländliche Bevölkerung ist die natürlich noch mal um ein deutliches höher, die Rauchbelastung. Und die Rauchbelastung schlägt sich aber auch im Laufe der Zeit auf die Gesundheit nieder. Also das habe ich irgendwann auch bei mir selbst gemerkt, aber eben auch bei der Familie von dem Instrumentenbauer Sebastião de Sousa Brandão und aber auch zum Beispiel bei Schülern, die ich in dieser soziokulturellen Einrichtung unterrichtet habe, dass zum Beispiel Personen zunächst mal Atemwegsbeschwerden bekommen haben. Das kann zum Beispiel so eine Rhinitis, also so ein Dauerschnupfen sein. Allergien, die plötzlich wieder aufgetreten sind, obwohl sie eigentlich schon behandelt und über lange Jahre nicht mehr aktiv waren. Und bis hin zu Heiserkeit, die dann gerade beim Singen auch einschränkt. Also gerade wenn man jetzt im Blick hat, dass eben die Cudurueidos nicht nur reine InstrumentenbauerInnen sind, sondern eben auch singen und so weiter. Und ich hatte einen Schüler, ich meine, der hat jetzt nichts direkt mit Kududu und CDD zu tun gehabt, aber der hat zum Beispiel sehr starkes Nasenbluten bekommen und konnte deswegen am Unterricht nicht teilnehmen. Das heißt, diese Rauchbelastung über mehrere Monate, vor der die Bevölkerung ja auch nicht fliehen kann, weil es ist in ihr Zuhause, ist beeinträchtigt schon sehr stark. Also es gab auch einen Tag, an dem alle Schulen geschlossen wurden. Das heißt, es kann dann auch kein Unterricht stattfinden, in dem die Kultur irgendwie weitergebracht werden könnte. Und man muss sich auch vor Augen führen, dass die Cudurueidos, also gerade die ältere Generation, ist natürlich auch sehr, gehört zu einer sehr vulnerablen Gruppe, ne? Die haben nicht unbedingt ein hohes Einkommen. Die haben Häuser und Werkstätten, die offen sind. Das heißt, es ist dort eigentlich auch üblich, dass man sehr viele Dinge einfach an der frischen Luft macht und dass die Häuser so gebaut sind, dass frischer, kühler Wind durchziehen kann. Und das ist aber natürlich in einer Situation, wo man eigentlich sozusagen den Rauch eigentlich aussperren sollte, um die Gesundheit zu wahren, dann sehr hinderlich.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Du hast uns jetzt viel von dem Instrument, von der Viola de Corsho erzählt. Du hast ja auch mitgebracht. Das wäre sicherlich mal spannend, mal zu hören, wie das Instrument denn eigentlich klingt.
Also, man kann sie jetzt nicht sehen, nur hören, aber mein Exemplar ist verhältnismäßig klein. Das heißt, sie ist auch nicht so laut wie andere. Ich werde sie mal so ein bisschen anstimmen. Und da ist aber auch schon gleich eine Besonderheit, die auch wieder mit Trockenheit zu tun hat. Und zwar war das Holz ja gewöhnt an Feuchtgebietsbedingungen. Und als ich sie dann mitgenommen habe nach Deutschland, ist mir gleich nach ein paar Wochen aufgefallen, dass es schwierig ist, sie zu stimmen. Und ich hatte dann auch noch mal nachgefragt, so, was ist mit meinem Instrument los? Was ist da passiert? Und die hat einfach erst mal einen kleinen Schock gehabt in dem Moment, dass es plötzlich so trocken und kälter auch geworden ist. Und was dann passiert ist, ist, dass die Stimmwirbel, die sind auch trocken geworden, haben sich zusammengezogen, das Holz. Und das heißt, die passen jetzt nicht mehr hundertprozentig in die dafür vorgesehenen Löcher. Und das heißt, manchmal rutscht die ein oder andere Seite so ein bisschen durch. Das ist eben auch eine Sache, die jetzt im Pantanal häufiger auftritt, weil auch das Pantanal trockener geworden ist. Aber deswegen, falls es jetzt beim Stimmen zwischendurch nicht gut klappt, dann liegt es vor allem daran.
An dieser Stelle hatte Antonia ihr Instrument angespielt, aber leider war diese Aufnahme etwas übersteuert, sodass wir diese hier nicht verwenden wollten. Wir haben uns dann entschieden, etwas von Antonias Material von ihrer letzten Reise zu benutzen. Hier hat sie zusammen mit dem Instrumentenbauer Sebastião 2024 gespielt und dazu singt Sebastião auch noch etwas. In dem Lied geht es um einen Vogel an Yuma, den er früher immer singen gehört hat und der heute nicht mehr singt.
Acordei de madrugada, ai, a Yuma tava cantando. Lembrei de minha mocidade. Não canta mais a Yuma. Um é pra me dar tristeza, outro pra me dar saudade.
So, dass man mal einen kleinen Eindruck davon bekommt. Tatsächlich werden auch auf der Viola di Corsho, wenn man sie dann spielt, gar nicht so viele Akkorde gespielt. Also sie wird vor allem mit Akkorden gespielt und geschlagen, also selten gezupft. Und es werden aber auch nicht viele Akkorde gespielt. Das könnte vielleicht seinen Ursprung daher haben, dass sich sozusagen aus einem Rhythmusinstrument dann ein Saiteninstrument entwickelt hat, das aber weiter behandelt wurde wie ein Rhythmusinstrument. Das ist schwer nachvollziehbar, sage ich mal, ob das tatsächlich so ist, weil, wie gesagt, Kururu und Siriri werden jetzt nicht irgendwie mit Noten aufgeschrieben. Und es sind eben vor allem Erzählungen darüber, wie ist das Instrument eigentlich entstanden und wie hat man es früher benutzt und so weiter. Deswegen ist es dann immer schwer zu sagen, so, ja, gib mir den Beweis dafür, wo hast du denn die Noten, die das zeigen oder so, die gibt es nicht, sondern man kann dann nur auf das vertrauen, was sozusagen die alten Meister dann erzählen und was denen ihre Eltern und Großeltern ihnen wiederum erzählt haben und so weiter.
Das sind halt Dinge, die man nicht im Internet findet, ne?
Ganz genau, genau, ja.
Antonia, was hat eine Musikwissenschaftlerin, die sich mit dem Pandanao beschäftigt hat, denn nach ihrer Promotion vor?
Tatsächlich lässt sie sich die Wege noch ein bisschen offen. Also in der Doktorarbeit selber habe ich ja auch noch einiges vor mir. Ich habe jetzt letztes Jahr eben, wie man so schön sagt, die Daten erhoben. Sprich, in Pantanau viele Interviews geführt. Und jetzt sind die nächsten Schritte natürlich erstmal diese Interviews zu analysieren, daraus einen Text zu machen, das auch zusammenzubringen mit den Beobachtungen, die ich neben den Interviews gemacht habe, also indem ich zum Beispiel selbst dann bei Veranstaltungen war und miterlebt habe, wie so das Leben der Kururuedus und Kururuedas ist. Das heißt, da habe ich noch einiges vor mir in nächster Zeit. Und ja, mein großer Wunsch ist dann natürlich auch erstmal, diese Erkenntnisse wieder zurückzubringen ins Pantanau. Also ich fände es sehr, sehr schön, neben der Doktorarbeit, die wahrscheinlich auf Englisch dann sein wird, auch ein portugiesisches Buch zu erstellen, damit ich das dann wiederum ins Pantanau mitbringen kann und auch den Leuten dort zeigen kann, was ist daraus entstanden und welche Vorschläge habe ich vielleicht auch, was man dieser Musikkultur Gutes tun könnte in Zukunft, um dem Klimawandel auch in Zukunft zu begegnen. Und dann langfristig würde ich sehr, sehr gerne weiter forschen. Also gerade weil dieses Thema, also wir nennen den Bereich Ökomusikologie, also die Beziehung zwischen Musik und Umwelt, immer wichtiger wird. Ich habe es ja ganz am Anfang schon einmal gesagt, so man hatte lange so diesen Blick auf den Klimawandel als eine rein naturwissenschaftliche Sache, die mit Kultur und Alltag irgendwie nichts am Hut hat. Und das ist aber was, das ich mit meiner Doktorarbeit auch zeigen will. Der Klimawandel betrifft uns alle und der betrifft unseren Alltag und der betrifft unsere Kultur und wir können davor nicht die Augen verschließen. Und dieses Thema kommt langsam auch in der Musikwissenschaft an, also so dieses Verständnis. Und ich hoffe, damit auch in Zukunft weiter forschen zu können, um eben darauf eingehen zu können, was da noch womöglich alles auf uns zukommt. Und gleichzeitig ist es natürlich sehr schwierig, in der Forschung weiter tätig zu bleiben, gerade bei den Geisteswissenschaften. Je weiter man kommt, gibt es irgendwann immer weniger Stellen und Optionen, sage ich mal, um in der Forschung zu bleiben. Deswegen halte ich mir auch den Weg offen, tatsächlich wieder in die Kulturbranche einzusteigen, was ich mir auch gut vorstellen kann. Zum Beispiel wieder in die Konzert- und Festivalorganisation zu gehen und wieder so vom Schreiben weg mehr sowas hands-on zu machen in der Musik oder in der Kultur. Ich würde mich über beides sehr freuen und ich schaue mal, welcher Weg sich dann ergibt.
Antonia, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du entweder noch schön forschen kannst oder auch, wenn der Weg anders aus sein sollte, dass du auch da deinen Weg findest und daran Spaß hast. Man merkt dir auf jeden Fall an, dass du an dem, was du im Pantanau machst, viel Spaß hast und das ist immer eine schöne Sache, das sowas zu sehen.
Vielen, vielen Dank.
Genau, und an der Stelle bedanke ich mich auch schon mal für dieses tolle Interview. Es hat mir viel Spaß gemacht, mal unheimlich spannende Einblicke, mal auf einen komplett anderen Kontinent zu gucken. Ja, und freue mich, Bis zum nächsten Mal.
Ja, ich kann mich auch nur bedanken, also für die Möglichkeit, auch hier in diesem Rahmen meine Arbeit nochmal vorzustellen. Genau, und hoffentlich bis bald.
Ja, danke. Tschüss.
Tschüss.